Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Arzu und ich freue mich unglaublich, dass du eingeschaltet hast. In meinem Podcast geht es um Sterneneltern wie mich. Es geht rund um die Themen Fehlgeburt, Geburt, das Wochenbett, das Stillen, das Elterndasein und alles, was dazugehört. Ich gebe Menschen wie mir eine Stimme, denn für mich war es die beste Medizin, mich selbst mit Menschen austauschen zu können, die dasselbe Schicksal wie ich erleiden mussten. Danke, dass du da bist. Schön, dass du da bist und ich freue mich auf den Austausch mit euch. Ich möchte noch dazu erwähnen, ich bin keine Psychologin. Ich bin Sternenmama, die leider auf brutale Art und Weise ihre Tochter verloren hat. Ich möchte hier ein Safe Place schaffen für Elternteile, die leider ein Kind verloren haben. Egal auf welche Art und Weise. Jeder ist hier willkommen, vor allem Omas, Opas, Tanten, Onkels, auch Menschen im Umfeld wie Freunde, die nicht wissen, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen. Es werden hier viele Themen angesprochen und ich freue mich nochmal alle, dass ihr da seid. Anna, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich habe dich leider aus einem sehr, sehr traurigen Grund kennengelernt. Mhm. Ich war ja voll gegen dich, das weißt du ja noch. Ich war auch allgemein gegen die Organisation. Und ja, bin aber heute unglaublich dankbar, dass ich ein Teil sein durfte, dass ich hier betreut worden bin. Und ja, ich glaube, dass ihr vielen Menschen so ein Safe Place bietet, der eigentlich unbezahlbar ist. Ich finde, eure Arbeit gehört eigentlich sehr geehrt. Und jetzt übergebe ich dir einfach mal das Wort. Und ja, wer bist du und was machst du?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, liebe Asu. Es freut mich, hier zu sein. Mein Name ist Hanna Beyer. Ich bin Sozialarbeiterin und psychosoziale Beraterin, Familienberaterin. Und arbeite in diversen psychosozialen Beratungsstellen, gefördert vom Bundeskanzleramt und darunter eben auch die Beratungsstelle ZUE, für die ich heute sprechen darf. Die befindet sich in der Gruberstraße 15 in Linz, neben der Tabakfabrik. Und wir sind eben eine anerkannte Familienberatungsstelle, eben gefördert vom Bundeskanzleramt und verschiedenen anderen Fördergebern und SpenderInnen. Und wir haben uns spezialisiert auf das Thema Schwangerschaft und Geburt. Mhm. Also wir bieten psychosoziale Beratung an, Rechtsberatung, Hebammenberatung rund um diese Themen. Wenn ich ungewollt, ungeplant schwanger bin und nicht weiß, ob ich die Schwangerschaft fortführen möchte, wenn ich einen Schwangerschaftsabbruch hinter mir habe und mich dann begleiten lassen möchte, wenn das Kind verstorben ist während der Schwangerschaft, wenn das Kind kurz nach der Geburt verstorben ist, wenn ich während der Geburt ein traumatisches Erlebnis hatte und das aufarbeiten möchte, wenn das Kind da ist und ich mich überfordert fühle, es einfach viel ist, ich Schwierigkeiten habe, in die Elternrolle reinzufinden, wenn es in der Beziehung Schwierigkeiten gibt, in der Care-Arbeitsaufteilung oder sonstige, vom Paarsein zum Elternsein, in diese Entwicklung, die einfach manchmal auch herausfordernd ist, kann man sich gerne begleiten lassen. Auch die Eltern-Kind-Pass-Beratung, die es jetzt im Rahmen des Eltern-Kind-Passes gibt, kann man bei uns machen. Und genau, auch wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat, das heißt, wenn man schon länger schwanger werden möchte und es einfach nicht funktioniert, wenn man in einer Kinderwunschklinik zum Beispiel auch angedockt ist oder auch nicht, aber wenn man einfach begleitet werden möchte in diesem, ja, in dieser Phase, die einfach frustrierend ist und traurig macht und wütend macht, weil man sich etwas so sehr wünscht und es einfach nicht so in Erfüllung geht, wie man es gerne hätte und man hier ja auch machtlos ist und hilflos und wenig Kontrolle und Einfluss hat. Genau. Dann auch zum Thema Sterneneltern, Sternenkinder bieten wir ja auch Einzel- und Paarberatung an und auch Trauergruppen, wo sich die Eltern miteinander treffen und austauschen können. Und Workshops für Schulklassen machen wir auch noch.
Ihr macht Workshops auch für Schulklassen? Okay, genau. Und wie sehen die aus?
Da können sich die LehrerInnen einfach melden und einen Termin ausmachen. Dann kommen sie in die Beratungsstelle und wir beantworten alle Fragen, die die SchülerInnen haben und sprechen über verschiedene Themen, so Verhütung, Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch, Themen, die halt Jugendliche vor allem interessieren.
Okay, das ist voll cool. Finde ich toll, dass ihr das auch noch macht. Das wusste ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber schön, das zu hören, weil ja, Aufklärung ist immer gut.
Und je sehr wichtig ist.
Ja, so wie du sagst, genau.
Ja.
Okay, was ist speziell genau deine Aufgabe bei Zoe?
Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell bin ich eben als psychosoziale Beraterin hier zuständig für Beratungen. Ich mache eben Einzelberatungen, Paarberatungen und diese Trauergruppen. Ich biete auch Yoga an für Sternenmütter vor allem, wo oft die Verbindung zwischen Körper und einem selbst schwierig gerade ist oder da vielleicht Gefühle da sind, wo man seinen eigenen Körper verurteilt und um da auch wieder ein Stück weit heilen zu können. Und prinzipiell mache ich zu allen Themen Beratung, aber mein Hauptfokus ist die Trauerbegleitung einerseits, also nach Fehlgeburten, stillen Geburten, eben für Sterneneltern da zu sein und auch Schwangerschaftskonfliktberatung, Schwangerschaftsabbruch. Ich würde sagen, das sind so meine Hauptfelder bei Zoe oder auch Paarberatung, genau, mit Kleinkindern in die Elternrolle reinzufinden.
Schön, also du bist eigentlich sehr, sehr aktiv in allen Feldern. Ich weiß es ja selber, also ich habe bei dir das Yoga gemacht. Ich hatte ein ganz, ganz falsches Bild zu meinem Körper. Also ich habe mich hier überhaupt nicht mehr richtig wahrgenommen und habe diesen Kurs bei dir auch gemacht, also diese Yoga-Stunde. Ich muss sagen, ist für mich war super. Ja. Ich habe danach zwar echt tagelang geheult, weil ich glaube, dass du hast mir, glaube ich, erklärt, mit dieser Hüftchakra oder was das auch war.
Hüften sitzen keine Emotionen, die haben mir ein bisschen geöffnet.
Ja, und ich habe wirklich 3-4 Tage lang eigentlich durchgeheult. Okay, in meiner Phase habe ich eh nur geheult, aber das war dann noch intensiver. Und es tut gut, also ich würde das jedem raten, also jeder, dass er es anbietet, dass man das auch annimmt oder dass man sagt, okay, ich bewege mich in diese Situation. Also ich mache mal was richtig Fremdes. Für mich war Yoga fremd und uninteressant. Also deswegen kann ich jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, es war gut. Aber ich habe mir dann lange Zeit gelassen, dass ich mache wieder einen Termin aus, weil es echt viel in mir ausgelöst hat. Wirklich sehr, sehr viel. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist.
Ja, es hat eine große Wirkung, die man oft unterschätzt.
Ja.
Weil eben unser Körper, in unserem Körper speichern sich alle Erfahrungen und alle Emotionen. Das haben wir oft gar nicht so im Bewusstsein parat. Und wenn wir über den Körper arbeiten, haben wir oft nochmal mehr Zugang zu unserem Inneren.
Okay. Ich würde direkt mal mit meinen Fragen weitermachen.
Ja,
danke für die Vorstellung. Also Zoe ist ein Ort, ich sag mal, wie bin ich überhaupt auf euch gekommen? Das habe ich, glaube ich, gar nicht so erklärt. Also ihr seid uns im Krankenhaus empfohlen worden und ich war eigentlich komplett dagegen. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist normal. Ich dachte mir, wer soll mir helfen? Ich will mein Kind zurück.
Ja.
Also ich will, also mein Partner und ich war ja da und ich habe gesagt, nein, okay, dann hab ich den Zuspruch oder mich haben Leute dazu animiert im Umfeld zu sagen, hey, holt euch Hilfe, weil nur mit uns zu reden oder sich mit uns zu unterhalten hilft nichts. Und heute bin ich voll froh, dass ich das gemacht habe, dass ich hier war. Und dann bei der zweiten Stunde, glaube ich, haben wir denen nichts erzählt. Also mein Mann und ich haben die überhaupt nichts erzählt. Gell? Über unsere Situation, nur dass es uns schlecht geht und wie scheiße die Welt ist und dass alles blöd ist und nichts passt. Aber heute bin ich froh darüber. Allein die Trauergruppe, die du leitest oder wo man in einer Kugel ist, wo eigentlich alle gleich sind und alle eigentlich denselben Schmerz durchmachen, ist es irgendwo eine Befreiung, wenn man sich mal so richtig ausheulen und aussprechen kann. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe erst hier realisiert, in der ersten Stunde von einer Trauergruppe, dass mein Kind jetzt wirklich tot ist. Also wir haben schon drüber geredet, du kennst ja meine Situation sehr gut. Ich habe sowas von geweint, dass ich ja fast keine Luft mehr gekriegt habe, weil mir dann so richtig bewusst geworden ist, mein Kind ist nicht mehr da. Und jetzt muss ich damit lernen, irgendwie umzugehen. Ich bin unglaublich dankbar, dass es solche Menschen wie dich gibt, die einem jemanden die Arme öffnen, die Tür öffnen und sagen, hey, wir sind da und wir machen das. Auch ein großer Lob an Zoe, an sich selber. Jetzt habe ich wieder ausgeholt, aber jetzt würde ich mal rüber zu meinen Fragen gehen. Was rätst du Eltern bei einem Verlust von einem Kind? Also wenn es wirklich jetzt um eine Ausnahmesituation geht, wenn man versucht, wieder ein Alltagsleben oder einen Arbeitsbeginn wieder vor sich hat.
Ich finde es ja schön, dass du das auch so erlebt hast hier bei Zoe, und das ist auch mein Ziel, dass eben Eltern diesen geschützten Raum haben, diesen Safe Space, wie du auch gesagt hast. Und das ist auch, finde ich, sehr wichtig, was ich Eltern gerne mitgeben möchte, wenn sie ihr Kind verloren haben und gerade trauern, dass sie sich diesen geschützten Raum suchen. Und da kann in einer Beratungsstelle sein, da kann auch in einem Umfeld von Familie und Freunden sein oder in der Natur. Jeder hat da seine eigenen Safe Spaces, das können auch mehrere sein, aber sich auch in diesem Safe Space zu begeben und sich da mal auffangen zu lassen von anderen Menschen und sich mitzuteilen in dem Schmerz, den man empfindet, in den Gefühlen der Trauer, die man fühlt. Versuchen, diese Gefühle zuzulassen in einem Rahmen, das möglich ist. Ja, es ist diese Gefühle, du kennst das, die überrollen einen und sind total überfordernd. Und man hat oft das Gefühl, ich schaffe das nicht, das ist viel zu viel. Ich kann nicht so tief fühlen. Und das ist auch okay, sich da auch zu schützen und da auch zu schauen, okay, wie viel schaffe ich gerade, wie viel kann ich gerade fühlen. Und das macht der Körper eh automatisch. Darum ist am Anfang ja auch diese Schockphase da, wo man gar nichts fühlt, weil der Körper zumacht, um einen zu schützen vor dieser Emotionsflut, die gerade überfordernd wäre. Und dann mit der Zeit, wenn diese Schockphase weniger wird, kommen Gefühle hoch und fängt das an. Und es fühlt sich ganz schön anstrengend an. Es ist eine richtige Arbeit, die man da leistet, diese Gefühle zu fühlen. Und dann kann man vielleicht dazu neigen, sie unterdrücken zu wollen oder sich ablenken zu wollen oder total zu versinken in den Gefühlen. Und alles ist zu einem Teil in Ordnung, aber schwierig, wenn man nur das macht. Also es ist wichtig, dass man schon die Gefühle fühlt, weil durch das Fühlen der Gefühle arbeitet man sich durch seinen Schmerz durch. Und die Gefühle sind da, um uns zu regulieren. Und die sind wichtig. Also das Weinen ist da, dass wir unsere Trauer regulieren. Das Schreien ist da, dass wir unsere Wut regulieren. Das sind alles wichtige Funktionen von unserem Körper. Und dass wir halt die auch ausagieren in einem geschützten Rahmen. Und wir müssen nicht drin versinken und das permanent ausagieren. Wir dürfen natürlich uns auch ablenken und mal was anderes tun und mal sagen, heute mache ich zu, weil ich kann gerade nicht, ich brauche Energie für was anderes. Das ist in Ordnung, wenn man dann auch wieder die Phasen hat, wo man die Gefühle zulässt. Also so eine Balance zu finden in dem. Und auch eine Balance zu finden, in dem ich suche mir Unterstützung, professionelle Hilfe oder Begleitung auch von meinem Umfeld, von Menschen, die mir wichtig sind. Und ich gehe auch in Rückzug und bin für mich selber da, auch hier eine Balance zu finden.
Okay. Hast du Methoden, wo du sagst, die könnte man anwenden? Oder so eine Art Tagesplan, wo man sagt, okay, das ziehe ich jetzt durch und das könnte mich im Alltag begleiten und mir helfen?
In der Trauerzeit meinst du? Ja, ich denke, Trauerrituale sind sehr hilfreich. Also da kann man Verschiedenstes überlegen, was einem hilft. Einen Brief schreiben oder Gefühlstagebücher schreiben oder eben einen Gedenkort einrichten. Sich eine Box machen mit Erinnerungen oder ein Erinnerungsbuch gestalten. Also verschiedenste Trauerrituale auf jeden Fall, die können sehr helfen. Und dann hilft es oft auch, eine Struktur zu haben in seinem Alltag. Trotzdem irgendwie zu sagen, okay, ich gehe vielleicht jeden Vormittag spazieren.
So wie ich, Kopfhörer rein und wirklich 1,5 bis 1 Stunde alleine spazieren.
Genau.
Ja, ich habe, so wie du es auch vorhin genannt hast, ich habe das selber so gemacht. Ich habe mir die Kopfhörer reingetan, ich bin an einem See, ich habe mich dort ausgeschrien, ich habe mich dort ausgeheult und es hat aber jetzt, bei mir hat es fast 7 Monate gedauert, dass ich nicht mehr auf dieser Strecke weine. Also es klingt blöd, aber ich konnte mit bestimmten Ritualen irgendwie nichts erreichen, sondern ich bin immer tiefer versunken und habe für mich diese Situation einfach dann genutzt, dass ich sage, okay, das ist jetzt mein Ritual und ich gehe spazieren. Das sind coole Tipps, das mit dem Brief Das hat eine Bekannte von mir gemacht und diese Tipps sind Gold wert. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen. Also ich rede ja aus Erfahrung, du redest ja sowieso aus Erfahrung und auch aus psychologischer Hinsicht, was du so alles Mögliche betreust. Dankeschön.
Gerne.
Ja, ich würde direkt eigentlich bei den Eltern bleiben. Was rätst du Eltern bei Konflikten, also bei dieser Trauerbewältigung, weil Mann und Frau, ich habe das Gefühl, wir trauern nicht gleich. Also am Anfang waren wir ziemlich gleich zerstört mit meinem Mann. Ich hatte aber auch noch diese körperlichen Probleme. Und manche ziehen sich ja zurück, manche Ehepartner reden nicht mehr viel miteinander. So habe ich das mitbekommen. Also bei mir und bei meinem Mann war es so, wir haben alles gemacht, aber auch nichts. Also wir haben alles versucht, offen anzusprechen. Und ich weiß auch, dass leider viele Beziehungen in die Brüche gehen, weil man nicht mehr weiß, wie man miteinander umgehen soll. Mhm. Was wären so deine Tipps, wo man sagt, damit das nicht in die Brüche geht?
Ja, es ist einfach eine große Krise für eine Beziehung. Es ist ein Schicksalsschlag und das ist unheimlich belastend und herausfordernd. Wichtig ist einfach auch, sich bewusst zu machen, jeder und jede trauert anders. Es gibt kein richtig und kein falsch und jeder hat seine eigenen Zugänge zum Thema Trauer und seine eigenen Methoden, damit umzugehen. Und oft entsteht hier ein Unverständnis innerhalb der Beziehung, weil man gerne hätte, dass der andere auch so trauert, wie man selbst trauert und das vielleicht nicht verstehen kann, dass der andere sich eher zurückzieht oder eher mit sich selber das ausmacht, während man selber das Bedürfnis hat, viel zu reden. Und das ist oft schwierig, wenn es dann dem anderen zu viel ist, ständig zu reden. Und da kann eben ein Konflikt entstehen. Und hier ist es wichtig, dass man einerseits sein Bedürfnis ausdrückt, was brauche ich in meiner Trauer? Und andererseits aber auch respektiert, was braucht der andere in seiner Trauer? Und hier einen Weg findet, miteinander in Verbindung zu bleiben. Mit diesen Unterschieden, die einfach da sein dürfen. Und wenn wir auch von Sterneneltern reden, kommt halt noch hinzu, dass die Erfahrung einfach eine unterschiedliche ist. Ja. Die eine Person hatte das Kind in sich, ja, und die andere Person hat das Kind nach der Geburt erst richtig kennengelernt und da war es vielleicht schon tot oder es ist kurz danach gestorben. Also es ist einfach eine unterschiedliche Erfahrung und wenn man das Kind in sich trägt, hat man einfach schon eine andere Verbindung dazu, weil man es spürt. Das macht nun mal einen Unterschied. Und biologisch gesehen auch die ganzen Hormone und die Prozesse, die da einfach schon stattfinden für die Bindung, die hat halt dann der andere noch nicht erlebt. Und das schafft auch oft eine Kluft, weil die Erfahrung eine andere ist. Und hier hilft auch dieser Austausch und drüber zu reden. Wie empfindest du das? Wie empfinde ich das? Wie habe ich das erlebt? Wie hast du das erlebt? Aus in einem Gefühl von Interesse heraus würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, dass man auch hier einfach in Verbindung bleibt.
Miteinander redet und wenn man es nicht schafft, also oder wenn es Konflikte gibt, dass man sagt, okay, wir holen uns Hilfe, weil ich denke, man hat ja den Weg zusammengeführt, man hatte ja eine gewisse gesunde Beziehung, gehe ich mal davon aus, wenn man sich für ein Kind entschieden hat. Also bei uns ist es zumindest so. Wir sind auch verheiratet und wie Mama gesagt, egal was passiert, man verspricht sich ja, dass man füreinander da ist. Natürlich nicht in jedem Fall. Das wäre jetzt ein bisschen, übergriffig, dass man sagt, man ist füreinander da. Also ich habe es von mir persönlich, dass ich über alles einfach offen rede. Ich knall da alles eiskalt auf den Tisch und sage, das und das gefällt mir nicht und das passt mir nicht. Ich glaube, wenn man gar nicht streitet, dann ist eh was nicht in Ordnung, oder? Also ich weiß es nicht. Ich glaube, ab und zu sollte man sich ein bisschen aneinander rein, denke ich mir. Wenn man immer derselben Meinung wäre, dann wäre ja die ganze Welt gleich.
Ja, da hast du vermutlich recht. Ja. Prinzipiell, ja, ich denke, es ist die Frage, wie man Konflikte führt und austrägt und Meinungsverschiedenheiten. Das ist das Wichtige. Wie viele man hat, ist nicht so relevant. Der Umgang damit, das ist relevanter.
Ja. Kennst du da irgendwelche Sachen, wo du sagst, hey, das könnte man so und so lösen? Also so als konkretes Beispiel, was du sagst, das würde der Beziehung gut tun?
In einem Konflikt?
Mhm. Oder wenn man jetzt sagt, man steckt jetzt so mittendrin, dass man jetzt sagt, okay, man hat gerade sein Kind verloren oder man weiß, dass das Kind vielleicht sterben wird. Und für die Zeit danach was man machen könnte für als Ehepaare?
Ich denke, wie eben schon gesagt, miteinander in Verbindung bleiben ist das Wichtigste, dass man einfach darauf achtet, dass man die Verbindung miteinander priorisiert und diese Beziehung zueinander einfach auch beschützt in dem Moment. Und auch wenn man selber vielleicht im anderen Vorwürfe macht oder Schuldgefühle gegenüber sich selber hat, dass man hier aufpasst, was man auch zum anderen sagt und wie man das sagt. Und hier auch auf Verständnis setzt. Also ich versuche, den anderen zu verstehen, mich in den anderen hineinzuversetzen. Und ich kommuniziere aber auch, wie es mir geht. Also es geht einfach ganz viel um miteinander reden. Und auch, und es muss nicht immer reden sein. Es kann manchmal auch einfach zusammen weinen, zusammen kuscheln sein, wo man sich miteinander verbunden fühlt. Ja. Und es verbindet einem diese Trauer um ein Kind. Es kann einem enorm verbinden, wenn man das auch zulässt, wenn man zulässt, wie der andere damit umgeht, wenn man zulässt, was es mit einem macht und man da einfach miteinander auch seine Rituale hat. Einerseits wird jeder seine eigenen Wege haben, damit umzugehen und auch zu schauen, wie können wir miteinander damit umgehen. Zum Beispiel, wir sagen, wir gehen jedes Wochenende gemeinsam zum Grab. Ja, das ist unser gemeinsames Ritual. Oder jeden Abend nehmen wir uns eine Viertelstunde und reden über unser Kind oder über unsere Gefühle zu unserem Kind. Dass man so gemeinsame Rituale auch einbaut in den Prozess. Und eben, das gilt sowieso generell, finde ich schon sehr sinnvoll, sich auch begleiten zu lassen, professionell, weil das einfach eine Herausforderung ist und man muss da nicht alleine durch und man muss das nicht alleine schaffen.
Es ist halt schön, dass wir viele Leute haben, die dieses Verständnis halt haben. Also hier zum Beispiel bei Zoe, wie ich es kennengelernt habe, oder auch mit den Gesprächen mit anderen Sterneneltern oder mit Menschen, die gerade im Kinderwunsch stecken, ist es so, dass man auf voll viel Verständnis trifft. Mhm. Also, und das tut wirklich gut. Du kannst halt einfach sein, der du bist. Und du kannst reden, wie du willst, und die meisten Leute verurteilen dich nicht dafür. Und das ist halt echt gut, wenn man dann da ist und sagen kann, ich spreche mich jetzt aus. Wenn wir schon bei dem Thema sind, Umfeld, also meine nächste Frage ist würdest du diesem Umfeld empfehlen, was sie tun oder machen sollen? Ich durfte jetzt also auf eigenen Leibe spüren, was es heißt, alleine zu sein. Also ich habe viele Leute in meinem Umfeld gehabt, die komplett damit überfordert waren. Auch Arbeitsstellen, die komplett damit überfordert waren. Und auch wenn man, manche Leute haben ja diese starke Bindung zu einem Kind nicht, wie der Elternteil oder wie die Tante oder sonst wer. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie noch nicht so angekommen ist, dass es leider passiert oder dass viele Sachen, die man nicht sieht, wie so, wie soll ich das sagen, stille Geburten, die so in den ersten paar Wochen schon da sind, dass man sie verschweigt, obwohl man eigentlich darüber reden möchte. Und dafür sind ja eigentlich Freunde, Familienmitglieder, Eltern, Großeltern da. Und was würdest du diesen Menschen raten?
Ich finde das auch, ich würde dir zustimmen, dass das noch nicht so in der Gesellschaft angekommen ist, wie schlimm das für Eltern ist, ein Kind zu verlieren in der Schwangerschaft. Ich glaube, dass Menschen wissen, dass es das gibt, aber wenig Wissen darüber da ist, was macht das eigentlich mit jemandem, was macht das mit den Eltern, was für einen Schmerz bedeutet das? Und das ist, glaube ich, noch wichtig, mehr zu thematisieren. Darum finde ich das auch gut, hier in dem Podcast drüber zu reden, weil das total schade ist, auch was du erlebt hast, dass viele Menschen überfordert sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und dann Sterneneltern sich noch mehr isoliert fühlen, alleingelassen fühlen, in einer Zeit, wo sie besonders viel Unterstützung brauchen würden. Und hier passieren auch viele Missverständnisse oder es werden einfach auch Kommentare kommuniziert, die verletzend sind, ja, auch wenn sie nicht so gemeint sind.
Ich könnte ein Band davor sprechen, ja, was da alles für Wörter, ja, was da so alles fällt und ihr seid ja noch jung und ihr könnt ja noch eins machen, niemand ersetzt mein Kind, ist schon mal das Erste oder Sachen wie ja, die erniedrigend waren. Also ich will jetzt gar nicht so tief in die Materie reingehen, aber ihr seid noch jung und du kannst ja schwanger werden und ihr habt noch Zeit und wenn nicht, dann adoptiert ihr eins und dann, also ja.
Ja.
Stellt euch doch nicht so an, das Leben geht weiter. Ja, für euch geht das Leben weiter, aber für uns leider nicht.
Mhm.
Ja.
Ja.
So ist es.
Und es ist einfach hier wichtig, glaube ich, den Schmerz zu sehen. Der Eltern, also für das Umfeld, dass das Umfeld versucht, sich hineinzuversetzen, wie fühlen sich die wohl gerade, auch wenn das natürlich, wenn man das selber nicht erlebt hat, kann man nicht verstehen, wie sich das anfühlt, aber man kann versuchen, das nachzuvollziehen und hier auch zu vermitteln, ich sehe euch in eurem Schmerz und das muss unheimlich wehtun und vielleicht auch nachzufragen, wenn die Sterneneltern darüber reden wollen, möchtest du mir da mehr darüber erzählen? Und auch das Kind als ein Individuum zu sehen, das eben, wie du sagst, nicht ersetzt werden kann, sondern das ist ein Kind, das jetzt verstorben ist. Wie, also auch wenn es nicht gleich ist, wenn das Kind 10 Jahre alt war, ist natürlich eine andere Erfahrung, ja. Aber es ist auch ein, man kann ja da auch nicht sagen, ihr könnt noch ein Kind bekommen. Wenn das Kind mit 10 Jahren gestorben ist, wird das, glaube ich, niemand sagen. Aber auch hier, auch in der Schwangerschaft ist das so, es fühlt sich gleich an, dass das Kind nicht ersetzbar ist. Auch wenn es kürzer im eigenen Leben präsent war, ist der Schmerz trotzdem enorm groß. Und ich glaube, dafür Verständnis zu haben und zu sagen, okay, ihr habt euer Kind verloren, euer Kind ist gestorben. Und egal, ob danach noch Schwangerschaften passieren und Kinder dann lebend auf die Welt kommen, das Kind ist gestorben und das Kind wird immer fehlen und es wird immer wehtun und man wird als Eltern immer traurig darüber sein, dieses Kind nicht im Leben zu haben, zumindest nicht physisch.
Ja.
Ja, und es wird immer emotional im Herzen oder irgendwo präsent sein und einfach dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass da jetzt die Eltern gerade Liebe empfinden für ein Wesen, das nicht physisch da ist. Und ich glaube, jeder und jede, die Kinder haben, wissen, wie viel Liebe man für ein Kind empfinden kann. Das ist nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Und dann ist aber gleichzeitig dieses Lebewesen nicht physisch anwesend, dem man diese Liebe geben kann. Und dann stellt sich oft die Frage, wohin mit dieser Liebe?
Ja.
Was mache ich jetzt mit den ganzen Gefühlen? Und es ist irgendwie, wie kann ich zu jemandem mich so verbunden fühlen, den ich noch gar nicht so gesehen habe so, oder der irgendwie physisch zumindest nicht so da war. Aber das ist möglich, diese Verbindung zu spüren. Und ich glaube, diese Verbindung darf auch anerkannt werden in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass sich Eltern hier in ihrem Schmerz gesehen fühlen und anerkannt fühlen als Eltern, dessen Kind gestorben ist. Und auch dieses Kind eben zu thematisieren mit dem Namen, zu sagen, hey, wie geht's wohl diesem Kind und das Namen auch zu nennen, den Namen auch zu nennen. Wo könnte das Kind jetzt vielleicht sein? Was sind das für Vorstellungen von den Eltern? Und hier auch immer das mit einzubeziehen, zu sagen, wenn jemand gläubig ist, ich bete für das Kind. Wenn jemand kann zum Beispiel eine Kerze anzünden für das Kind oder du hast auch, glaube ich, erzählt, einen Brief schreiben für das Kind.
Ja, meine Cousine, sie hat und noch eine Freundin von mir haben Briefe an meine Tochter geschrieben, sehr emotional, weil sie durften sie ja nicht kennenlernen, also und sie kennen halt nur das Grab. Und mir hat es sehr, sehr viel bedeutet, dass Menschen, also die mich kennen, aber die jetzt so keine Bindung zu meiner Tochter hatten, trotzdem sich Gedanken gemacht haben. Es hat so gut getan, dass Leute da standen. Also ich habe mit meinem Mann einen Text verfasst und mir war es wichtig, damit die Leute verstehen, ich bin trotzdem im Wochenbett und ich möchte nicht ständig ans Telefon gehen. Und ich habe halt erwähnt, wenn mich jemand sehen möchte oder das Grab sehen möchte, bitte schreibt mir. Also du weißt eh, in welcher Ausnahmezustand ich war mit meiner Notkaiserschnittnarbe. Und viele Leute haben das so als Schutz für sich genommen damals. Und manche eben nicht. Manche haben sich dann gedacht, okay, dann stören wir nicht. Und meine Einstellung war zum Beispiel dazu, wo ich mir dachte, so, warum Mütter den Satz bringen, also selbst Mütter, meine, die schon Kinder haben, wo auch die Kinder schon etwas älter sind, habe ich mir die Frage gestellt, das war, glaube ich, eine Dame, die zu mir gesagt hat, Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin auch Mutter. Nein, du weißt nicht, wie ich mich fühle. Du hast dein Wochenbett ganz anders verbracht, als wie ich ohne Kind. Also ich musste stillen, ich musste abstillen und für ein totes Baby. Und da war so ein bisschen die Erwartungshaltung auch als Sterneneltern, so dass man sich bisschen damit befasst. Mhm. Und das sind, solche Leute sind einfach Gold wert, die kommen, die Essen vorbeibringen, die nur kurz eine Nachricht schreiben, wenn du etwas brauchst, bitte schreib mir. Und ich bin jemand, der macht das nicht. Ich frage nie nach Hilfe, ich frage nie nach etwas, ich kann nie jemand um etwas bitten, außer meinem Mann. Und ich rechne das den Leuten hoch an, dass die mit so einer gewissen Vorsicht an die Situation gegangen sind, dass sie mein Kind geehrt haben, dass sie das Grab besucht haben. Das, wo ich auch gesagt habe, jetzt gerade vielleicht nicht jemanden nicht sehen will, dass die mein Haus gestürmt haben und ich Essen, glaube ich, für die ganze Nachbarschaft gehabt hätte. Also wir haben das Essen echt verteilt, weil wir nicht mehr wussten, was wir damit anstellen sollen. Und ist es eigentlich so einfach?
Ja, genau, wie du sagst, soll ich Essen vorbeibringen, Care-Paket, ja. Konkrete Angebote auch machen, auch sagen, hey, ich bin eben an dem Tag dort, du kannst gerne auch kommen, wenn du möchtest. Und es nicht persönlich nehmen, wenn das Angebot nicht angenommen wird. Aber bei den Angeboten bleiben, weil es tut alleine schon gut, ein Angebot bekommen zu haben als Trauernde.
Ja, man glaubt man gar nicht, wie viel das einem bedeutet, wenn jemand einem schreibt und sagt, hey, es tut mir furchtbar leid, aber wenn ich was für dich tun kann, bitte melde dich oder ich habe dir das und das geschickt. Ja. Das sind nur so Kleinigkeiten, die wirklich viel, viel wert sind. Ja. Wirklich sehr viel wert sind. Ich habe zum Beispiel zu manchen Leuten gesagt, jetzt geht es mir schlecht, ich werde zum Beispiel nochmal operiert. Ich behalte das im Hinterkopf, ich danke euch. Ich habe aber auch erlebt, Hanna, und das wäre auch so eine Frage, ich habe zum Beispiel Leute gehabt, die waren am Anfang voll präsent. Die waren wirklich da, wo ich mir dachte, wow, ich habe wirklich wahre Leute um mich. Und dann gibt es aber Leute, die auch von diesen Leuten, die sich nach einer gewissen Zeit komplett zurückgezogen haben und sich nie wieder gemeldet haben. Warum? Ich würde das gerne verstehen. Ich weiß nicht, ich bin ja immer noch ich selbst. Und wir Sterneneltern fragen uns halt dann immer selber, was ist falsch mit mir?
Ja. Ich glaube, also warum das die Personen konkret gemacht haben, müssten wir die Personen fragen.
Warum und wieso?
Aber allgemein gesehen, glaube ich, ist oft die Erwartung da, nach ein paar Wochen oder Monaten aufhören zu trauern. Also jetzt hast du eh getrauert, es ist natürlich schlimm gewesen, dein Kind zu verlieren, aber jetzt sind schon ein paar Wochen oder Monate vergangen, komm wieder zurück ins normale Leben und funktioniere wieder. Das ist oft eine unbewusste oder manchmal vielleicht auch bewusste Erwartung der Gesellschaft an Sterneneltern, der Familie und Freunde, Freundinnen auch, wo vielleicht das Gefühl da ist, okay, jetzt reicht's mal mit der Trauer, so schlimm kann es nicht mehr sein. Und viele, das haben wir auch öfters in der Gruppe besprochen, erleben das, dass nach einer Zeit nicht mehr so Rücksicht genommen wird auf die Gefühle der Sterneneltern oder dass sich die Welt noch immer nicht weiter dreht für Sterneneltern und dass da oft eine Kluft entsteht. Für die anderen geht das Leben weiter und für einen selbst noch nicht. Man ist noch nicht so weit und man braucht da vielleicht noch mehr Zeit dafür. Und das wird einem oft nicht gegeben.
Ja.
Das wird einem oft vorgegeben. Ich finde auch beim Thema Krankenstand, Mutterschutz, da gibt es ja auch konkrete Regelungen. Und ich finde, das wird einem auch hier oft suggeriert, naja, je nachdem, in welcher Woche man das Kind verloren hat, so und so lange kannst du dann zu Hause bleiben und dann musst du wieder funktionieren. Und das ist halt irrsinnig schmerzhaft, weil jeder ist anders und die meisten brauchen mehr Zeit, wie einem gegeben wird. Und da aber auch hier gibt es Unterschiede, was jeder braucht. Und dass man auch einfach auch hier sieht, jeder Mensch trauert anders und braucht auch unterschiedlich viel Zeit für gewisse Dinge. Und es kommt auch darauf an, wie wohl fühle ich mich, wo ich bin. Muss ich mich um meine Gefühle verstecken oder kann ich als Mutter oder Vater hier präsent sein? Wird mein Kind auch thematisiert? Dann kann ich vielleicht eher wieder teilhaben. Das heißt, ist es ein, ich muss mich wieder einfügen in Strukturen, die immer schon so waren, oder fügen sich die Strukturen auch so an mich oder passen sich die Strukturen auch an mich an, dass ich mich wohler fühle, mich wieder einzufügen.
Ja. Das ist, so wie du sagst, genau so, so war es bei uns auch. Und ich war ja sehr radikal. Du weißt es ja, ich habe ja wirklich jeden aussortiert, der mich in den Stich gelassen hat. Also was heißt den Stich, der nicht mal geschafft hat zu sagen, hey, wie geht es dir? Ich meine, die Frage, wie geht es dir, ist sowieso überfällig, aber einfach nur zu sagen, hey, was machst du? Kann ich dir was vorbeibringen? Oder ja, die Frage, wie geht es dir so? Ja, wie gesagt, das ist ein anderes Thema für sich, aber danke. Also ich finde es schön, dass wir das so mal offen reden, weil wir haben Leute zum Beispiel gehabt, die gesagt haben, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja. Und das war dann für uns eine gewisse Zeit vollkommen akzeptabel, weil wir wussten ja selber noch nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und es macht auch Situationen einfacher, wenn man Leute hat, wo man sich wohlfühlt. Hm. Leute, die mich ohne BH, ohne Schminke und fettigen Haaren kennen, wo ich einfach rumliegen kann in meinem Selbstmitleid in dieser Zeit, wo ich sage, okay, ist mir egal, der kann reinkommen. Also ich habe es gemacht, dass ich gesagt habe, ich sortiere einfach alles und jeden aus und vielleicht war ich auch manchmal sehr radikal, aber für mich war es einfach das Beste, dass ich sage, ich tue das jetzt oder mach das jetzt.
Ja, ich glaube, man darf sich da auch selber schützen in so einer Situation, weil man eh schon genug durchmacht.
Ja, genau, ich glaube, das ist das Wort Selbstschutz, ja. Das, was ich gesucht habe. Ja. Hm. Wie geht es dir mit all diesen Themen? Also ich bewundere dich. Wirklich, wir sind in der Gruppe und du hast ja nicht nur uns, du hast ja voll viele Leute um dich herum. Du hast jeden Tag mit dieser Situation oder mit vielen Situationen zu tun, wie du am Anfang erzählt hast. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann könnte, weil du bist ja auch nur ein Mensch. Weißt du, du bist ja auch nur eine Person, die Situation halt mitbekommt und die zuhört, die ein Ohr dafür hat. Und wir sind leider sehr viele. Also sehr, sehr viele, die in dieser Situation stecken. Mhm. Und heute ist es mir peinlich und es tut mir leid, dass ich so ein Dings hatte. Ich wollte dir gar nichts von dieser Situation wissen, von Psychologen und keine Ahnung und mit niemandem reden. Und heute bin ich wirklich dankbar, wie oft ich schon erwähnt habe, dass es dich gibt und dass du das machst. Aber wie gehst du abends nach Hause? Was macht das mit dir?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist wichtig, einen Weg zu finden, dass ich in dieser Stunde, in der Beratung, emotional beim Gegenüber bin, mich einfühlen kann, mitfühlen kann, aber selber trotzdem bei mir bin, dass ich nicht mitversinke, sondern auch eine Art Sicherheit und Rahmen bieten kann. Ja, wenn ich mit rein versinken würde, würde ich der Person auch nicht helfen, sondern trotzdem auch irgendwie eine Führung zu geben, einen Halt zu geben in der Situation, während man auch mitfühlt. Und dann nach der Stunde wieder zu mir vollkommen zurückzukommen. Ja, dann habe ich kurz ein paar Minuten für mich, wo ich gewisse, keine Ahnung, kurz eine Atemübung mache oder gewisse Dinge tue, die mir helfen, einfach wieder zu mir zu kommen, und dann kommt ja auch die nächste Person schon. Das heißt, ich habe mehrere Geschichten am Tag, die traurig sind, die schmerzhaft sind, die wütend machen, die ganz viele Gefühle auslösen. Und da geht es auch gar nicht, dass ich so reingehe, so tief reingehe, weil sonst könnte ich ja meinen Job nicht machen. Ja. Das heißt, ich habe einen Weg für mich gefunden, in dieser Stunde präsent zu sein für den Menschen und nach der Stunde aber wieder zuzumachen, so wie ein Buch.
So, und jetzt schließe ich das kurz.
Genau.
Das ist echt bewundernswert. Ich glaube, das muss man auch können. Also ich finde es gut. Mich haben, damals, als ich noch in der Medizin gearbeitet habe, haben mich viele Geschichten voll mitgenommen. Also ich war dann schon nachts dann, als ich dann da lag, sind die mir wieder in den Kopf gekommen und ich dachte mir, boah, was macht die denn jetzt? Oder geht es der Patientin gut? Oder wie sieht es da halt aus? Also ich glaube, man braucht so ein Fell dafür. So.
Ja, und gleichzeitig finde ich, lerne ich auch in meiner Arbeit, wie unfassbar resilient Menschen sind, wie viel Menschen schaffen und aushalten und durchmachen können. Also wie Menschen wieder aufstehen nach unglaublichen Schicksalsschlägen. Also ich denke mir manchmal auch, wow, was gewisse Menschen erleben, ist echt heftig. Und ich sehe aber auch die Stärke und die Kraft in den Menschen. Und das finde ich auch schön zu sehen, dass man ganz schön viel schaffen kann im Leben und das ist den Menschen oft selber gar nicht bewusst.
Also mir war es nicht bewusst, ich bin ehrlich zu dir, für mich war die Welt vorbei. Ja. Ich habe mir gedacht, wie willst du dich wieder aufrappeln, wie willst du wieder zurückkommen? Und bei mir hat es sehr, sehr lange gedauert, du kennst mich ja, ich habe wirklich, wann hast du mich geschminkt gesehen? Gar nicht. Wann hast du mich normal angezogen gesehen? Also ich muss es auch mal erwähnen, ich bin ja eigentlich immer in die Zoe gekommen mit meinem schwarzen Jogginganzug, den ich 5-6 Mal habe und habe mir nichts anderes angezogen und allein schon betreten vom Gebäude habe ich das Heulen angefangen. Ich glaube, ich spreche für viele, die dich kennen, wie dankbar wir über dich sind.
Das freut mich sehr.
Ja.
Ja, darum mache ich die Arbeit auch so gerne. Es ist irgendwie schön, Menschen zu begleiten. Dahin, wo, also ich habe ja auch diesen Weitblick. Ich weiß noch, wie ich dich gesehen habe in deiner Verzweiflung und in deiner Ablehnung mir gegenüber und zu mir gegenüber. Und das war ja vollkommen in Ordnung. Ich habe das verstehen können. Also es hat mich nicht persönlich getroffen. Ich habe es nicht persönlich genommen, sondern ich habe verstanden, dass das für dich gerade so ist und das ist auch in Ordnung so. Aber ich habe schon währenddessen einen Weitblick gehabt und ich habe gewusst, wenn du es schaffst, es anzunehmen, das liegt ja bei dir, wenn du es annimmst, dann wirst du einmal da sitzen, wo du jetzt sitzt. Ja, es ist oft wichtig, auch den Weitblick zu haben. Viele Menschen, die in der Situation glauben, es wird nie wieder besser werden. Das ist das Furchtbarste überhaupt, weil es fühlt sich so an in dem Moment. Aber es geht weiter und es wird sich einmal anders anfühlen und man wird einen Umgang damit finden. Und es wird für immer wehtun, aber es wird sich anders anfühlen, es wird anders wehtun, weil man es mit integrieren wird mit der Zeit. Und diesen Weitblick zu haben, hey, was du jetzt erlebst, wird nicht für immer so sein, ist, glaube ich, auch wichtig. Und dann die Menschen dahin zu begleiten, finde ich total schön und mache ich richtig gerne.
Das hast du am Anfang immer so gesagt, dass noch so, dass sich vieles verändern wird und die Welt dreht sich ja weiter. Und da dachte ich mir so, was redet die überhaupt? Weißt du, mein Leben ist ruiniert. Aber tatsächlich, es ist so, wenn man will, man hat nicht viele Optionen und die meisten Eltern, die ich kennengelernt habe, die leiden immer noch so wie ich, also das bleibt ein Leben lang, aber man raffelt sich wieder auf und ich glaube, heute, wenn man mich auf der Straße sieht, denn das weiß man ja gar nicht, wer was durchmacht, das sieht ja keiner. Ja. So, ich war letztens einkaufen und dann sagt eine Frau, das war ganz am Anfang, wo ich meine Tochter verloren habe, war ich an der Kasse und hat die Frau gesagt, kann ich bitte nach vorne gehen? Meine Kinder warten im Auto auf mich. Und eigentlich ist ja gerade mein Kind verstorben, weißt du? Und dann, konnte zum Beispiel mit dem überhaupt nicht umgehen. Mhm. Oder es gab beim DM diese Payback-Punkte, wenn du sammelst, kriegst du so ein Pixie-Buch und da stand, Mama hat Geburtstag. Mhm. Und meine Tochter ist ja so ähnlich mit meinem Geburtstag. Und dann gibt die mir das in die Hand und ich fange an zu heulen. Mhm. Ich habe so geheult. Und heute kann ich damit besser umgehen. Ja. Wenn mich heute fragt jemand, hey, hast du Kinder oder wie sieht es aus oder was machst du momentan? Und ja, aber dieser Weitwinkel, den du hattest, den haben wir nicht. Als Sterneneltern. Wir versinken in unserem Loch und versuchen uns wieder aufzurappeln. Okay, ich bin ein Hardcore-Thema, ich habe mich ja komplett zurückgezogen, wo ich jetzt den anderen Leuten sagen würde, mach das nicht.
Ja, aber ich finde, du hast gleichzeitig auch total mutig viel ausprobiert.
Ja.
Eben, du hast dann die Beratung in Anspruch genommen, obwohl du mit dem eigentlich nicht viel im Hut hattest. Nee. Du bist zur Trauergruppe gekommen, obwohl du dir gedacht hast, was soll ich da? Und du hast auch sogar Yoga gemacht, obwohl du noch nie Yoga gemacht hast. Ich finde, du hast ja auch total mutig vieles ausprobiert. Und das kannst du dir selber nur, kannst dir selber auf die Schulter klopfen und dir selber anrechnen, weil das hat dich auch oder das hat dir auch geholfen, dass du stehst, wo du jetzt stehst.
Was ich jetzt mache oder wer ich jetzt bin. Und Hanna, hast du noch irgendwas, was du Sterneneltern oder Frauen mit Kinderwunsch, so unerfüllten Kinderwunsch noch mitgeben wollen würdest?
Dass mit euch alles richtig ist.
Danke.
Dass euch keine Schuld trifft. Dass das nicht so ist, dass ihr nicht funktioniert oder irgendwie der Fehler bei euch liegt, sondern ob man ein Kind bekommt, ob man schwanger wird, ob die Schwangerschaft gut läuft, ob das Kind lebend auf die Welt kommt, hat nichts mit der Frau selber zu tun, was in ihrer Kontrolle liegt. Abgesehen natürlich von gewissen Ernährung, Alkohol, Rauchen. Natürlich gibt es Drogenfaktoren, die das Ganze verschlimmern können oder negativ beeinflussen können. Ja, aber wenn ich mich normal ernähre und auf die wichtigsten Dinge achte, dann habe ich keine Kontrolle mehr und keinen Einfluss mehr, ob ich schwanger werde und ob die Schwangerschaft glückt und ob das Kind auch gesund auf die Welt kommt. Und ich glaube, diese Hilflosigkeit, die man da oft erlebt und die Gefühle der Ohnmacht und die dürfen auch sein. Und das ist richtig schwer auszuhalten, darüber keine Kontrolle zu haben, weil wir haben ja alle gerne Kontrolle über unser Leben. Und das ist ein Punkt, darüber haben wir keine Kontrolle. Ja. Ich glaube, dass, was vielleicht ein Stück weit helfen kann, ist, das anzuerkennen, okay, ich habe darüber keine Kontrolle. Ich kann nur die Schritte tun, die ich tun möchte. Ich kann medizinisch vielleicht Unterstützung holen oder gewisse Dinge für mich machen, die mir helfen dabei. Aber im Endeffekt, ob ich dann wirklich schwanger werde, ob dann wirklich ein gesundes Kind in mein Leben kommt, habe ich nicht unter Kontrolle. Und da darf alles sein. Ich darf loslassen, wenn ich loslassen kann, und ich darf festhalten, wenn ich festhalten möchte, und ich darf traurig und wütend sein, und ich darf aber auch mal Gelassenheit fühlen, also hier auch einem selber nicht zwingen zu irgendwelchen Gefühlen und sagen, hey, sieh das doch entspannt und lass los und so, das bringt, glaube ich, auch wenig, sondern hier auch mit sich selber mitfühlend zu sein, was man da als Frau durchmacht.
Endlich leistet, ja, wie du sagst. Ja. Und wo du gerade das Wort Kontrolle gesagt hast, ich habe dir zu dir gesagt, ich kann nicht mehr ohne Licht schlafen, ich kann nicht mehr ohne das, und warum ist das so? Und du hast es mir ja dann erklärt, die Kontrolle über etwas zu haben, und genau das haben wir nicht. Und ich wollte immer diese Kontrolle, also auch von meinem Beruf her, von meinem Alltag her. Man hat ja so seine eigene Struktur, seinen eigenen Plan, und dann kommt alles und ruiniert alles. Und das ist nochmal der Beweis dafür, wir haben es nicht.
Ja.
Ich habe mir oft als Frau die selber die Frage gestellt, was ist falsch mit mir, warum ich? Wieso hat mein ganzes Umfeld Kinder und... warum haben wir nicht dieses Glück? Warum musste ich mein Kind beerdigen? Und ich glaube, der Satz, mit dir ist alles in Ordnung, ist wirklich ein Satz, der wirklich vielen, glaube ich, helfen wird. Der mir auch sehr viel geholfen hat, um endlich anzufangen, es zu akzeptieren.
Ja.
Hanna, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du eine Stimme warst in meinem Podcast. Mir bedeutet das sehr viel. Auch, dass du dich vorgestellt hast und Zoe vorgestellt hast. Mir war das sehr wichtig, dass ihr einen Platz bekommt, damit die Leute euch kennen. Und dass es normal ist, dass man Hilfe annimmt. Dass es normal ist, dass solche Dinge passieren, auch wenn sie für uns sich nicht normal anfühlen. Sie sind leider gang und gäbe. Ich glaube, ich sage das in jeder Folge. Jede dritte Frau ist es leider so. Und danke auch für alle, die zugehört haben.
Ja.
Danke für deine Zeit.
Ja, danke, dass du mir eine Stimme gegeben hast, und Zoe. Und an alle ZuhörerInnen, wendet euch gerne an uns, meldet euch, wenn ihr Unterstützung braucht. Wir haben eine Homepage, www.zoe.at, wo ihr alle Kontaktdaten findet. Genau, und durch die Förderungen sind wir auch kostengünstig bis kostenlos. Das heißt, je nach Einkommen könnt ihr den Kostenbeitrag leisten, der freiwillig ist. Ja, bitte meldet euch.
Ihr seid nicht alleine.
Unterstützung. Genau, ihr seid nicht alleine.
Dankeschön, Hanna.
Danke dir.